Ihr Lieben, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Es ist schön, euch zu sehen. Und das Thema, das haben wir jetzt schon ein bisschen beleuchtet, Treue ist wieder in. Das zeigt sich nicht nur in solchen Filmen, die wir gerade einen Ausschnitt von gesehen haben. Das zeigt sich, denke ich, auch teilweise in unserer Gesellschaft. Besonders unter Jugendlichen ist so das Thema Treue auch wieder so ein Thema, über das viel gesprochen wird. Laut der letzten Shell-Jugendstudie halten 78% aller Jugendlichen Treue für erstrebenswert. So einen hohen Prozentanteil hat es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Die junge Schauspielerin Laura de Weck schrieb in der Zeit: "Ich glaube, die Sehnsucht meiner Generation geht wieder dahin, jemanden zu finden, der einen ein Leben lang begleitet. Jemanden, der auch die schlechten Zeiten im Leben mitmacht. Früher sagte man ja oft, ich will mein Leben mit dir verbringen, weil ich dich liebe. Heute sagt man eher, ich will mein Leben mit dir verbringen, obwohl ich weiß, dass es verdammt schwer sein wird." Treue ist wieder in. Davon ist auch Markus Spieker, derzeit ARD-Hauptstadtkorrespondent, überzeugt. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mono, die Lust auf Treue. Diesen Titel fand ich so schön, dass ich gesagt habe, das ist mal wirklich eine Predigt wert. Denn das wäre doch wunderbar, wenn auch in unserem Leben wieder diese Lust auf Treue wirklich durchkommen würde. Daher bin ich mir bewusst, dass dieses Thema heute auch vielleicht ganz unterschiedliche Reaktionen bei uns hervorruft. Denn wir haben ja alle unterschiedliche Erfahrungen mit Treue gesammelt. Vielleicht bist du jemand, von dem schon Martin Luther vielleicht gesagt hätte, an uns Deutschen rühmt man keine Tugend so hoch wie die, dass wir treue, wahrhaftige und beständige Leute sind. Das erkennen wir sogar an unserer Lieblingsfarbe. Jedes Jahr wieder steht Blau auf dem ersten Platz in der Farbenhitparade unseres Landes. Und Blau symbolisiert nichts anderes als Treue. Für unsere Treue spricht auch die große Zahl an Goldhochzeiten, die wir jedes Jahr aufs Neue bewundern dürfen. So viele Paare, die sich noch im Alter lieben und die auf stolze 50 gemeinsame Jahre zurückblicken dürfen. 50.000 gemeinsame Mahlzeiten und 15.000 gemeinsame Nächte haben nicht dazu geführt, dass die Eheleute sich langweilig fanden, sondern dass sie sich ähnlicher wurden. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du dazugehörst. Vielleicht gehörst du aber auch zu den vielen, die sich einfach nur noch nach Verbindlichkeit im Leben sehen. Sie sind durch Leid in ihrem Leben fast unfähig geworden, Treue zu leben. So sagte mir eine geschiedene Frau: "Wenn du so oft enttäuscht worden wärst wie ich, dann würdest du dich auch an niemanden mehr binden." Wie oft hat sie das wohl schon gehört? "Ich gehe mit dir durch dick und dünn, ich bleib immer bei dir." Aber wenn es dann dicke kam, dann hat er sich doch verdünnisiert. Ich kann gut verstehen, dass sie sich das nicht noch einmal antun will, das schafft sie einfach nicht. Die Negativbilanz zum Thema Treue ist bedrückend. In Deutschland wird inzwischen fast jede zweite Ehe wieder geschieden. Jedes dritte Kind in unserem Land hat bis zum 15. Lebensjahr schon erfahren müssen, dass die Ehe der Eltern auseinandergegangen ist. Und dann stehen die Kinder da und sind enttäuscht und verwaist von der Treue. Und vielleicht spiegelst du das jetzt mal, wo du stehst, und vielleicht spürst du, da sind Wunden und Schmerzen auch bei dir, die sich melden, wenn wir heute über dieses Thema Treue nachdenken. Aber wir dürfen uns auf unseren großen Gott freuen. Der hat schon zu dem Volk Israel gesagt: "Ich will eure Treulosigkeiten heilen. Ich will all eure Treulosigkeiten heilen." Die Verletzungen, die dich immer wieder zurückschrecken lassen, müssen nicht das letzte Wort haben. Es gibt Heilung bei unserem Gott. Bei ihm kannst du lernen, was Treue bedeutet und wie du sie leben kannst. Und unser großer Gott sagt dazu: "Du, Herr, bist ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Du hast so viel Geduld und deine Güte und Treue sind grenzenlos." Ja, Gottes Güte, Treue und Liebe sind grenzenlos für dich da, um deine Treulosigkeiten zu heilen. Und wir schauen uns das jetzt mal an, wie Gott das machen möchte. Ein erster Gedanke: Liebe und Treue gehören zusammen. Bei unserem Gott liegen Liebe und Treue so dicht beieinander, dass sie nicht voneinander zu trennen sind. Und das ist gut so, denn jeder Einzelne von uns lebt davon, dass diese Liebe und Treue bei Gott zusammengehören. Nehmen wir einmal an, Gott wäre nur Liebe, aber nicht auch treu. Dann hätte er sich doch längst einen anderen gesucht, den er lieben kann. Einen, der ihm treuer zur Seite steht. Einen, der dankbarer auf seine Liebe reagiert, als du und ich das tun. Und nehmen wir an, Gott wäre nur treu, aber nicht auch lieb, dann hätte er längst sein Gericht an uns vollzogen. Keiner von uns wäre dann mehr am Leben, weil wir den Bund mit Gott schon so oft gebrochen haben. Wie oft haben wir unserem Gott die Treue geschworen und haben dann doch versagt? Wie oft wollten wir ihm dienen und sind dann doch auf unserem Platz einfach sitzen geblieben und haben uns weiter ausgeruht? Aber weil Gott uns von Herzen liebt, kann Paulus sagen, er bleibt uns treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Ja, Gott bleibt dir treu, auch wenn du ihm schon mal oft untreu warst. Gott hält an seiner Liebe zu uns fest, auch wenn wir ihn enttäuschen. Wie eng diese Liebe und Treue zusammengehören, das will ich uns an einem kleinen Gegenstand deutlich machen. Es geht um solch einen Kugelschreiber wie diesen. Ein solcher Kugelschreiber, das sagt ja schon der Name, funktioniert, weil vorne eine winzig kleine Kugel sich in einer Fassung dreht und die Schreibflüssigkeit verteilt. Würde ich die kleine Kugel hier aus dieser Mine heraus entfernen und auf den Boden werfen, dann hätte ich Mühe, sie überhaupt zu finden. So klein und scheinbar nutzlos ist sie. Nehmen wir nun einmal an, dass diese kleine Kugel unsere Ehe darstellt. Dann gleich die Fassung des Kugelschreibers unserer Treue. Und die Tinte ist die Liebe, die durch uns fließt. Ich hoffe, ihr merkt, nur in dieser Fassung mit der kleinen Kugel zusammen kann die Tinte im Kugelschreiber wirklich fließen. Und genauso funktioniert die Ehe nur mit der Fassung der Treue. Und die Liebe hört dann nicht mehr auf zu fließen. Der Schriftsteller David Richard Precht veröffentlichte ein Buch mit dem Titel »Liebe ist ein unordentliches Gefühl«. Liebe ist leidenschaftlich. Sie brennt. Wir können uns die Finger an ihr verbrennen. Liebe ist ein unordentliches Gefühl. Ich denke, wir haben das alle schon gemerkt. Aber gerade weil Liebe ein unordentliches Gefühl ist, brauchen wir die Treue als Ordnung im Leben. Als die Fassung, die diese Liebe am Leben erhält und überall hin in unserem Leben verteilt. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Zusammenhang zwischen Liebe und Treue bei unserem Gott wieder für dein Leben entdeckst. Schau dir doch mal Jesus an. Er ist aus Liebe. Irgendwas stimmt hier noch nicht. So. Schau dir einmal Jesus an, der aus Liebe an diesem Kreuz für dich starb. Er ist die Liebe in Person. Er ist dir hoffentlich schon begegnet in deinem Leben und du hast seine Liebe gespürt. Und dann achte einmal auf ihn, wie er dir am Ende der Zeit entgegenkommt. Johannes schreibt darüber in Offenbarung 19, ich sah den Himmel weit geöffnet und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Das ist Jesus. Das ist Jesus, der dich immer noch liebt bis ans Ende der Zeit, trotz allem, was zwischen euch passiert ist, trotz all deinem Versagen. Er liebt dich und er bleibt der treue und wahrhaftige Gott an deiner Seite. Ein zweites, was uns Lust auf Treue wieder schenken möchte, Treue beginnt mit einer bewussten Entscheidung. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen hat ja immer wieder mit einzelnen Menschen angefangen. Ganz am Anfang, da stand Adam, dann folgte Noah und etwas später machte Gott Geschichte mit Abraham. Immer wieder entschied sich Gott, es noch einmal zu wagen und keinen seiner Leute ließ er wirklich fallen. Gott blieb sogar einem Adam treu, obwohl er das Paradies verspielte. Auch einem Noah blieb Gott treu, obwohl der unter Alkoholeinfluss schlimme Dinge tat. Und selbst einem Abraham blieb Gott treu, obwohl der zwischendurch das Vertrauen in Gott verlor und seine eigenen Wege ging. All diesen Menschen und noch viel, viel mehr Menschen blieb Gott treu, weil er sich in Liebe für sie entschieden hatte. Aus Gottes Mund klingt das übrigens so, aus 5. Mose 7. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker, ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Gott entschied sich, sein Versprechen zu halten, egal durch welche Höhen und Tiefen es gehen würde. Das ist Treue. Ein Therapeut schreibt, was eine Ehe am Leben erhält, ist eine Treue, die sich immer wieder für dieselbe Person entscheidet, auch inmitten von Schmerz und Frustration. Wenn du also willst, dass Treue und Liebe wieder in deine Partnerschaft einziehen, dann vergiss bitte nicht, dich täglich neu für deinen Partner zu entscheiden. Entscheide dich, ihm treu zu bleiben, auch wenn er dich enttäuscht hat. Entscheide dich, ihn zu lieben, auch wenn er mal wieder versagt hat. Ein Ehepaar war erst ein Jahr lang verheiratet, als die Frau die Diagnose Multiple Sklerose bekam. Da sie den Gedanken nicht ertragen konnte, ihrem Mann eine Last zu werden, beschloss die junge Frau, ihn wieder freizugeben. Aber ihr Mann weigerte sich, sie zu verlassen. Stattdessen überschüttete er sie mit zärtlicher Fürsorge und Liebe, solange sie lebte. Er tat das, weil er damals das auch so gemeint hatte, als er vor dem Traualtar dieses Versprechen gab, in guten und schlechten Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit ihr treu zu bleiben. Und dieses Ehepaar, der Mann ist inzwischen verstorben, hat das nie bereut. Die beiden haben mir bis zum Ende immer wieder versichert, wie glücklich sie geworden sind, obwohl sie so viele Jahrzehnte so viel Leid ertragen mussten. Wohlgemerkt, dieses große Versprechen Gottes, dass er mit seiner Liebe und Treue bei uns bleibt, das ist ursprünglich auch nicht an Leute gerichtet, die in einer Schönwettersituation leben, denen es gut geht. Nein, Gottes Treue gilt vor allem den Menschen, die im Leben gescheitert sind. Seine Liebe gilt denen, die am Boden liegen. Seine Zuwendung gilt denen, deren Hoffnung und Träume wie Seifenblasen im Leben zerplatzt sind. Er möchte uns heilen, weil er weiß, dass wir so viel Treulosigkeit schon erlebt haben. Und darum steht dieser Jesus heute Morgen hier im Gottesdienst vor uns und er lädt uns ein, dass wir bei ihm auftanken, dass wir uns neu von seiner Liebe und Treue erfüllen lassen. Mach es doch so wie die Israeliten, die in tiefster Not mit ihren Klageliedern zu ihrem Gott kamen, um bei ihm wirklich neue Liebe und Treue zu lernen. In Klageliedern 3 heißt es, durch Gottes Güte sind wir noch am Leben, denn seine Liebe hört niemals auf. Jeden Morgen ist sie neu wieder da und seine Treue ist unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Wann immer du Trost suchst, breitet Gott bereits längst seine Arme für dich aus, um dich an sich zu drücken. Wann immer du deine Hände ausstreckst nach ihm, sind seine Hände schon längst nach dir ausgestreckt und er wartet auf dich. Denn Gott hat sich entschieden, dir treu zu bleiben, egal was kommt. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du dich entscheidest, ihm und deinen Lieben auch treu zu bleiben. Ein dritter und wichtiger Gedanke, damit wir wieder mehr Lust zur Treue bekommen, heißt Treue will im Alltag erlebt werden. Die Treue im Alltag, so in den allerkleinsten Dingen, die macht, glaube ich, den Unterschied zwischen einer leeren und kalten Beziehung und auf der anderen Seite an einer warmen, lebendigen und vertrauten Beziehung. Und darum möchte ich dir heute am Muttertag Mut machen, deine Treue und Liebe doch auch mal wieder auszudrücken. Unterstütze und ermutige deinen Partner, indem du ihn hilfst, wo immer es möglich ist. Lass dich nicht immer erst bitten, zeig deine Treue. Mir liegt es fern, uns Männer an diesem Tag besonders schlecht zu machen, aber es muss ja auch mal gesagt werden, oft sind es leider unsere Frauen, die immer wieder die Initiative ergreifen müssen, wenn etwas zu Hause gemacht werden soll. Das betrifft auch mich. Da hat mich meine Frau gebeten, endlich dafür zu sorgen, dass die Spülmaschine wieder zuläuft, aber ich hab's irgendwie immer wieder vor mir hergeschoben. Also hat sie jemanden angerufen, der das erledigt hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass bei uns Männern da irgendetwas noch vielleicht aus längst vergangenen Zeiten in den Köpfen herumschwirrt. Früher war das ja vielleicht so, dass die Männer hinter den Mammuts hergejagt sind und die Frauen die Höhlen geschrubbt haben. Aber ich denke, das Rollenverständnis hat sich in den letzten Jahren zum Positiven verändert. Vielleicht sind wir nicht alle für die Gleichberechtigung in allen Dingen. Da ist auch manches in unserer Gesellschaft, was nicht gut läuft. Aber dass beide Partner für Ehe und Familie Verantwortung übernehmen, das ist sehr wohl gut. Und trotzdem liest man in den Statistiken, dass 60% aller Männer sich immer noch vor der Hausarbeit drücken. Und ich frage mich, wo überhaupt geschrieben steht, dass die Frauen für die Erziehung verantwortlich sein sollen. In der Bibel steht es jedenfalls nicht. Ich denke, es ist ein Zeichen von Unreife, wenn wir Männer uns aus allem zu Hause raushalten. Und wir brauchen uns auch nicht zu schämen, wenn wir mal im Haushalt mithelfen. Und ich glaube, unsere Kinder werden sich freuen und dankbar sein, wenn wir auch mal abends mit ihnen beten und ihnen vom Glauben erzählen. Und unsere Frauen werden uns wahrscheinlich noch mehr dafür lieben, wenn sie spüren, dass wir wirklich für die Familie und für sie da sind. Howard Hendricks hat recht, wenn er sagt, wenn dein Christentum zu Hause nicht funktioniert, dann funktioniert es überhaupt nicht. Darum ist es gut, dass wir bei unserem liebenden Vater im Himmel wieder lernen können, was es bedeutet, Treue im Alltag zu leben. Die Versprechen, die er uns gibt, sind niemals nur leere Hüllen. Gott hat damals seine Liebe bewiesen, indem er sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeholt hat. Bis heute ein Meilenstein in der Geschichte. Und er hat ihnen sogar ein eigenes Land geschenkt, denn Liebe und Treue wollen im Alltag erlebt werden. Ein vierter Gedanke, der uns Lust auf Treue machen will: Treue macht Freude. Ein größeres Kompliment können wir, glaube ich, einem Menschen nicht machen, wenn wir ihn lieben wollen, als dass wir einfach glücklich mit ihm sind. Und glaubt mir, es gibt kein glücklicheres Wesen auf dieser Welt als Gott selbst. Der freut sich unbändig darüber, wenn er uns mit seiner Liebe und Treue beschenken kann und die Sachen auch bei uns ankommen. Denn er will ja unser Glück und nicht unser Unglück. So kann der Apostel Paulus über die Gemeinde in Korinth schreiben. Dazu muss man vielleicht auch sagen, Korinth war die Gemeinde, mit der Paulus am meisten Probleme hatte. Und trotzdem schreibt er: Gott ist treu. Und ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, an nichts Mangel. Manche Leute glauben, dass Gott im Himmel auf einem großen Reichtum sitzt und unter ganz bestimmten Bedingungen mal ab und an an uns etwas davon abgibt. Aber das stimmt nicht. Sein Segen fließt unaufhörlich zu uns. Seine Liebe tröpfelt nicht nur so ein bisschen in unser Leben, sie strömt zu uns. Und er knausert auch nicht, er hält nichts zurück. Er will, dass wir keinen Mangel haben. Es soll uns an nichts fehlen, was wir wirklich brauchen. Gott hat sich in Jesus sogar so sehr verausgabt, dass Paulus uns im Römerbrief fragt: Hat Gott uns mit Jesus nicht schon alles geschenkt? Hat er dir in Jesus nicht mehr als genug gegeben? Ja, er hat es. Mehr geht gar nicht. Die Frage ist allerdings, warum macht Gott das? Haben wir das verdient? Bist du so toll, dass Gott das für dich wirklich machen muss? Glaubst du das? Ich glaube das nicht. Oder kann Gott gar nicht anders als zu lieben, weil er ja die Liebe in Person ist? Muss er uns dauernd lieben? Ich glaube, er muss nicht. Er kann auch ganz schön zornig sein, steht in der Bibel. Aber treu zu sein, macht ihm anscheinend so viel Freude, dass er uns immer wieder neu mit seiner Liebe beschenkt. Treue ist nicht nur sein Nachschlag auf die Liebe, die wir ihm gezeigt haben, nein, sie ist sozusagen sein Vorausgeschenk an uns. Und so wie die Gnade niemals das Ergebnis unserer Anstrengungen ist, so ist auch Gottes Treue nicht die Belohnung für die Liebe, die du und ich ihm erwiesen haben. Echte Treue kannst du dir nicht verdienen, sie wird dir geschenkt. Mit anderen Worten, Gott ist dir treu, weil es ihm Freude macht, dir treu zu sein. Und er bleibt dir treu, auch wenn du mal nicht treu bist und liebenswert. Und er hofft, dass du das von ihm auch für deine Beziehung lernst. Bleib treu. Wir kommen zu einem fünften und letzten Gedanken, der uns Lust auf Treue machen will. Er lautet: Treue kann warten. Die Treue ist nämlich niemals mit dem anderen fertig. Sie glaubt alles, sie erträgt alles, sie hofft immer, sie wirft ihre Erwartungen nicht weg. Mit wie vielen wunderschönen Erwartungen bist du mal in deine Ehe hineingesprungen? Natürlich konnten diese Erwartungen nicht alle erfüllt werden. Keiner von uns heiratet den perfekten Partner. Aber die Frage ist, ob du noch so viel Treue in dir hast, dass du auf Veränderungen warten kannst. Glaubst du noch daran, dass Gott eure Ehe retten kann? Die Treue, die Gott in dir wecken möchte, wählt nicht irgendwelche Abkürzungen im Leben. Sie kann darauf warten, dass Gott eingreift, dass er Dinge und Menschen verändert. Sie bleibt dran. Und dieser Treue gilt eine wunderbare Verheißung. Jesus verspricht uns in Offenbarung 2, Vers 10, sei treu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei treu bis an den Tod. Als ein großes Symbol der wartenden Treue ist seit einigen Jahren ein Hund in Japan erkoren worden. Mitten in Tokio, auf einer der bekanntesten Straßenkreuzungen, steht das Denkmal von Hachiko. Tausende Paare pilgern dorthin, legen Blumen ab und schwören sich gegenseitig die Treue in Japan. Diesen Hund hat es wirklich gegeben. Seine Geschichte ist 2009 sogar verfilmt worden. Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Die Geschichte spielt in den 30er Jahren. Dem Tokioer Universitätsprofessor Ueno und seiner Frau läuft ein Hund zu. Von da an begleitet Hachiko sein Herrchen jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Der Professor muss mit einem Zug fahren, also wartet Hachiko am Bahnhof, bis er wiederkommt von der Arbeit. Jeden Tag. Doch eines Tages kommt der Professor nicht zurück. Er ist an einem plötzlichen Herzversagen verstorben. Die Ehefrau gibt nach dem Tod ihres Mannes den Hund in Pflege und zieht an einen anderen Ort. 10 Jahre später kommt sie wieder zu Besuch nach Tokio. Am Bahnhof staunt sie. Da sitzt Hachiko. Und es wird ihr berichtet, dass der Hund jeden Tag dorthin läuft, weil er immer noch hofft, dass der Professor zurückkommt. Er wartet auf sein Herrchen. Sicherlich ist Hachiko etwas Besonderes und wir sind auch keine Hunde. Und trotzdem hoffe ich, dass sein Beispiel uns ermutigt, ein ganzes Stück mehr verbindlicher und treuer zu warten. Es lohnt sich und ich glaube, wir können das auch. Aber vielleicht bist du auch so viel enttäuscht vom Leben, dass du gar nicht weißt, wie du die Sache mit der Treue noch einmal bei dir ins Laufen bringen kannst. Dann will ich dir noch einmal sagen, dass du diese Treue nicht aus dir herausholen kannst. In dieser Predigt ging es nie darum, dass wir jetzt eine ganz hohe Dosis an Moralin in uns hereinschütten und uns sagen, also, ich war heute im Gottesdienst und habe gelernt, dass Treue gut für mich ist und für meine Lieben, also will ich treu sein. Zweitens, der Pastor hat gesagt, Treue ist gut, also mache ich das in dieser Woche mal. Und drittens, in der Bibel steht auch, Gott findet Treue gut, ich versuche das mal. So war diese Predigt nie gemeint. Nein, wir brauchen die Treue Gottes, die auf uns abfärbt. Wir brauchen Jesus, der uns mit seiner Liebe und Treue ganz neu erfüllt. Wir brauchen ihn, der unsere Treulosigkeiten heilt. Und er allein ist es, der uns wirklich eine Treue geben kann, die ein Leben lang hält. Und darum lade ich dich jetzt ein, dir diesen treuen Gott noch einmal ganz genau anzusehen. Er wird dir gleich in Liedern und Texten von hier vorne klar vor Augen gestellt. Du kannst die Lieder mitsingen oder dir einfach nur anhören, aber schau dabei vor allem auf Jesus, von dem die Bibel sagt, er ist der treue und wahrhaftige Gott. Und selbst wenn du jetzt immer noch sagst, also ich bin seine Treue eigentlich gar nicht wert. Ich war so treulos in meinem Leben. Selbst dann gilt dir die gute Nachricht, die Paulus uns gebracht hat. Auch wenn wir untreu sind, so bleibt er uns doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Amen.